Ein bedeutungsvolles Leben. Darum geht es in dieser Predigtserie. Wie kann ich mein Leben bedeutungsvoll, sinnvoll verbringen? Damit am Ende meines Lebens kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Für etwas habe ich mein Leben investiert. Ein Teil davon ist bedeutungsvolle Beziehungen. Und wie kann ich bedeutungsvolle Beziehungen haben? Jeder Mensch will Beziehungen. Und es ist ein Phänomen in unserem Zeitalter jetzt, was wir haben, was wir vor 20 Jahre nicht hatten, ich glaube vor 10 Jahren. Facebook ist 10 Jahre alt geworden, meine ich, habe ich gehört. Und es ist interessant, es ist ein Phänomen. Man sammelt Freunde. Wer hat mehr wie 50 Freunde bei Facebook? Wer hat mehr wie 100 Freunde bei Facebook? Wer hat mehr wie 500 Freunde bei Facebook? Einige. Bitte? Wer ist nicht auf Facebook? Du musst nicht. Twitter, Facebook, das sind Phänomene. Social Media heißt es. Und Social heißt Beziehungen. Aber von diesen 50, 100, 500 oder mehr, wie viel haben wirklich bedeutungsvolle Beziehungen mit mehr wie vielleicht 5 oder 10? Es ist nicht möglich, bedeutungsvolle Beziehungen mit 100, 500 Leuten gleichzeitig zu haben. Aber wir suchen bedeutungsvolle Beziehungen. Aber warum gehen wir auf Facebook? Warum sammeln wir Freunde? Einer kommt und stellt sich dir vor und sagt, ich habe 10 Freunde bei Facebook. 10 Freunde, wer bist du? Wir werten Menschen aus, zum Teil, über wie viele Freunde man hat auf Facebook. Ich habe 500, ich habe 1500. Weißt du, wer ich bin? Wer bist du, wenn du 1500 Freunde hast? Ein Sammler von Namen. Macht es dich zu einer besseren Person? Bist du ein bedeutungsvoller Mensch? Oh, du sollst ihn kennenlernen. Er hat 2000 Freunde auf Facebook. Der ist ein bedeutungsvoller Mensch in unserer Gesellschaft. Nein, wir sammeln Freunde, weil im Unbewusstsein denken wir eventuell, ich bin jemand, wenn ich viele Freunde habe. Ich bin populär. Viele wollen meine Bekanntschaft haben. Aber wie bedeutungsvoll ist das? Es schmeichelt unseren Ego. Ich sage nichts dagegen. Wenn du die 1000 Leute irgendwie ermutigen kannst, wenn du sie was Positives geben kannst, ich finde es eine super Möglichkeit. Nutze es aus. Jeder sollte vielleicht 5000 Freunde versuchen zu kriegen, um sie positiv zu beeinflussen. Da hätte ich nichts dagegen. Wir könnten was auslösen hier vielleicht. Aber wenn wir bedeutungsvolle Beziehungen suchen, wir finden sie nicht auf Facebook. Wir haben vielleicht enge Freundschaften, die sind auf Facebook und mit denen können wir bedeutungsvolle Beziehungen haben. Wäre es nicht schön, wenn wir einen Ort finden können, wo wir sinnvolle Beziehungen haben können, wo Menschen mich akzeptieren, so wie ich bin? Das geht schwer auf Facebook, weil auf Facebook stellen wir unsere Schokoladenseite vor. Ich will, dass du mich kennenlernst, so wie ich will, dass du mich kennenlernst. Ohne Fehler. Facebook ist eine Plattform, eine Bühne für Selbstdarstellung, so wie ich möchte, dass du mich siehst. Ist okay. Nur, dass wir das wissen. Aber wo in Social Media können wir uns selbst sein und wirklich bedeutungsvolle Beziehungen haben? Es ist schwer. Manche versuchen es, manche versuchen mit Tratsch, manche versuchen mit Müll auf Social Media zu gehen und Müll wird rumgeschlungen dann, ja. Aber es gibt eine Möglichkeit, dass wir bedeutungsvolle Beziehungen pflegen können, die uns aufbauen. Ihr wisst, in welche Richtung ich schon gehe. Es kommt aus Gottes Herzen. Gott ist ein Beziehungswesen. Er hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Er hat gewusst, dass wir ein Verlangen und ein Bedürfnis für Beziehungen haben. Und so hat er es ermöglicht, dass wir bedeutungsvolle Beziehungen haben können, wo wir geliebt werden können, angenommen werden können, so wie wir sind und wo wir auch anderen annehmen können und so weiter lieben können. Gleich am Anfang heißt es in 1. Mose Kapitel 2, hat er gesagt, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihn eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Nicht gut, dass du allein bist. Er wusste es. Und so hat er Möglichkeiten geschaffen, Wege geschaffen, wie Menschen eine sinnvolle Beziehung haben können. Er schuf die Eva. Und die Ehe sollte der Arena, nicht Arena, ist keine Arena. Die Ehe sollte die Beziehung sein, die am innigsten ist. Und sollte die innigste, tiefste Bedürfnisse uns Menschen befriedigen. Und wir sollen das für jemand anderes tun können. So hat Gott es geschaffen. Man braucht nicht viele innige Beziehungen, anderweitig im bekannten Kreis, aber ein paar braucht man schon. In 2. Korinther 6, Vers 18, da hat Gott gesagt, ich werde euer Vater sein. Er spricht von seinem Volk, er spricht von der Leib Christi, er spricht von Christen, Menschen, die an Jesus glauben. Und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Gott ist ein Familienmensch. Es kommt aus seinem Wesen. Er ist Liebe, liebt den Menschen und will, dass wir sinnvolle Beziehungen haben zu ihm und zueinander. Und die Gemeinde, die er ins Leben gerufen hat durch Jesus Christus, ist den Bereich, die Möglichkeit, die Gelegenheit für bedeutungsvolle Beziehungen, das man sonst nicht findet auf dieser Erde. Das, was wir erleben können, sollen, dürfen, in wahrer, echter Gemeinde leben, danach sehnt die Welt. Deshalb frage ich mich, warum sind wir nicht doppelt so groß hier? Mein Nachbar, der heute Morgen draußen stand neben dem Krankenwagen, hat Freundschaften, ich sehe das, Autos parken vor seinem Haus, Bekanntschaften. Aber das, was hier erlebt wird, ist etwas ganz Besonderes. Wir reden mehr darüber. Es gibt 12 Einander-Prinzipien im Neuen Testament oder Aussagen, wo immer das Wort einander benutzt wird, was zeigt auf Beziehungen. Du kannst nicht, wenn du auf einer einsamen Insel der einzige Person bist, einander Beziehungen haben. Liebt einander. Versuch das, du bist der einzige Mensch. Hab Geduld miteinander. Oh, ich bin der geduldigste Mensch auf dieser Insel. Du sollst mal sehen, wie viel Geduld. Ich bin hier 3 Jahre schon. Ich hab Geduld. Aber lass einen Insekt vorbeilaufen und dieses Insekt, und da kommt wieder was raus. Sobald das ein anderes Wesen in der Nähe ist, da fangen wir an, diese Prinzipien auszuüben oder geprüft zu werden in diese Prinzipien. Was meine ich mit einander Aussagen? Zum Beispiel, wir sind Glieder voneinander. Ich habe das Wort einander fett gedruckt vorgehoben, dass wir immer sehen, es hat mit einander zu tun. Du bist kein Insel für dich selbst. Kein Mensch ist eine Insel für sich selbst. Irgendein Berühmter hat das gesagt. Aber das stimmt. Wir haben Beziehungen überall um uns herum. In Römerbrief Kapitel 12, Vers 5, da heißt es, so sind auch wir, die vielen, vielen Glieder, ein Leib in Christus. Und als Einzelne untereinander Glieder. Hier sitzen zum Beispiel in dieser Ortsgemeinde einzelne Menschen. Und in unserer Gesellschaft, es wird stärker und stärker, dass wir uns isolieren von anderen Menschen. Wir wollen unsere Ruhe haben, unsere Privatsphäre stärken. Ich will, dass niemand in meinem Leben hineinkommt, mir irgendetwas sagt, was ich zu tun habe. Lass mich in Ruhe. Personal Peace wollen wir haben. Und es wird schwieriger und schwieriger. Und das kriegt in die Gemeinde hinein. Aber der Herr lehrt uns, hier sind wir einzelne Menschen. Aber genau wie dein Körper von einzelnen Gliedern ist, sind wir ein Leib. Der Finger kann nicht sagen, Hand, ich brauche dich nicht. Ohr, ich brauche dich nicht. Auge, ich brauche dich nicht. Wir brauchen alles. Wenn du kein Auge hast, stoßt du gegen Sachen. Weißt du, was, wie man die Zehen beschreibt oder definiert? Das sind die kleinen Dinge, die in der Nacht die Beine von Stühle finden. Weißt du, was ich damit meine? Hast dein Fuß gegen ein Tischbein oder Stuhlbein mal in der Nacht gestoßen? Oh, das tut weh. Weil du nicht sehen könntest in der Dunkelheit. So, der kleine Zeh sagt, Auge, mach auf. Ich will kein Stuhlbein oder Tischbein finden. Ich brauche dich. So, wir brauchen einander. Ob du das glaubst oder nicht. Und die meisten von uns, ich auch, habe Mühe, das wirklich nachzuvollziehen, dass ich euch alle brauche. Guck mich nicht so an. Du auch. Hey, ihr braucht euch nicht alle in der Nähe zu haben und die beste Kumpels zu sein und Urlaub miteinander zu nehmen. Übrigens, das empfehle ich nicht. Sobald man Urlaub mit jemandem nimmt, dann je nach Situation geht man manchmal auseinander. Aber wir brauchen einander. Ich habe meine Gala verloren im August. Oh, das war ein trauriger Tag. Die hatten mir erzählt, ich brauche es nicht. Gott hat mir alles gegeben, was ich brauche und ich wollte das behalten. Aber es hat mir Schmerzen verursacht. Ich sage, okay, ich opfere es auf. Die sagen, ich kann ohne das leben. Ich wollte nicht. Aber scheinbar geht es. Weißt du, ich habe noch einen Milchzahn. Ein Babyzahn. Ja, ja. Die Zahnärzte schmunzeln immer. Schau mal, Milchzahn. Man nennt es einen Babyzahn auf Englisch. Und weißt du, was noch lustiger ist? Melanie hat auch einen Milchzahn. An derselben Stelle. Kann man das vererben? Scheinbar. Ich will es behalten. Auch wenn es ein Babyzahn ist. Mir ist egal, was Sie es nennen. Aber dieses Beispiel von einem Körper, von einem Leib, ist so dringend wichtig, dass wir das verstehen. In dem Augenblick, wo du Jesus aufgenommen hast, du hast es wahrscheinlich in dem Augenblick nicht erkannt oder gewusst. Du würdest auf der geistlichen Ebene mit Jesus Christus verbunden. Er kam in deinem Leben hinein, in deinem Inneren durch seinen Heiligen Geist. Und du wurdest in dem Augenblick mit jeder, der sich Christ nennt, der Jesus aufgenommen hat durch den Glauben, du wurdest mit dieser Person verbunden. Wow. Besser wie ein USB. Besser wie Wi-Fi. Gott wohnt in dir und verbindet dich mit jeder Einzelnen in der Leib Christi. Und was das mit sich bringt, will ich versuchen, euch zu erklären heute. In 1. Korinther 12, Vers 25. Vielmehr soll es gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Merkst du, was dieses Vers ausdrückt? Nehmen wir nur diesen Saal. Wie viele Leute sind wir? Nehmen wir 200 als eine Zahl. Sind 199 Leute, die sich auf dich aufpassen sollen. Puh. Toll, ja? Drehen wir den Spieß um, es gibt 199 Leute, auf denen du aufpassen sollst. Oh, das ist eine andere Geschichte. Nee, wir haben nicht alle Verantwortung für jeder Mensch. Aber in diesem Leib, du hast eine Funktion zu spielen, was uns allen beeinflusst. Das ist kaum zu glauben, oder? Du bist wichtig. Ich schaue euch an, Junge, bisschen älter, Ältere. Verschiedene Berufe, ich kenne euch. Allerhand von Persönlichkeiten hier. Kanadier, Amerikaner, Schweizer, Deutsche, Ursprung aus Rumänien, aus Kasachstan, weiter nach Osten, all diesen Stans, ja. Wir sind ein Leib. Und das ist ein Wunder, was das alles bedeutet. Zweite einander Aussage, einander mit brüderlicher Liebe begegnen. Das eigentlichste ist ein Wort auf Englisch, das heißt hingegeben zueinander. Bin ich hingegeben zu euch? Das ist meine Frage, die ich mich stelle. Melanie hat einige schöne Worte am Anfang des Gottesdienstes gesagt. Ich versuche das zu leben. Naja, manchmal ist es ein bisschen mühsam, weil es euch, ihr es euch seid. Ja. Aber ihr habt mit mir auszukommen. Das ist auch mühsam. Die Frage von Hingabe ist so oft missverstanden. Wir drehen es um und sagen, das ist Druck. Und niemand sagt mir, was zu tun. Du meinst, ich habe eine Rolle zu spielen in dieser Gemeinde? Da kommst du mit Druck. Ich will nie mit Druck arbeiten. Ich will, dass der Heilige Geist der Druck auf dich setzt. Und das ist mein Gebet. Werde der Teil der Leib Christi, den du sein kannst. Dass du bedeutungsvolle Beziehungen aufbauen kannst. Eine bedeutungsvolle Aufgabe haben kannst. Dass du hier bist für einen Sinn. Wir sind füreinander da. Römer 12, Vers 10. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Haben wir das untereinander? Ich bin herausfordernd heute. Eigentlich Gott ist. Einander ehren. Und zu dem Punkt brüderliche Liebe. In einer Familie, Kinder, die streiten sich manchmal. Ja, unsere Kinder haben sich auch gestritten. Melanie war immer lieb, sie war immer gut. Sie hatte nie. Ja. Es gab manchmal Zankereien. Wir wollten das nicht in unserer Familie. Aber lass irgendjemand von außen versuchen, Streit mit einer von den anderen drei Kindern. Boah, die haben sich verteidigt. Die waren hingegeben zueinander. Sind wir hingegeben zueinander, dass wenn dir etwas geschieht, gleich sind Leute dort, dich zu unterstützen, dich zu verteidigen. Wie kann ich dir helfen? So soll es sein. Wow. Einander ehren. Ehren wir einander? Römer 12, Vers 10, da heißt es, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Immer der anderen Vortritt geben, immer der anderen erheben, immer der andere die Anerkennung bekommen lassen. Ist das möglich? Ich will die Anerkennung. Warum bin ich nicht anerkannt? In einer Band wie unseren Band sind verschiedene Musiker. Eine Person leitet. In diesem Fall Melanie leitet. Wenn Michi auf seiner Gitarre spielt und er spielt wie ein Wilder da und dreht es ein bisschen lauter und der Mischpult merkt es nicht. Und dann ist der Gitarre so laut, dass man kann Melanie nicht hören. Aber Michi, hört ihr mich? Ist das eine Hingabe zu den Band? Nein. Das ist Egoismus. Und Michi tut das nicht. Michi tut das nicht. Er ist ein Schatz. Er hat Melanie für Leiterin und deshalb muss er sich benehmen. Und eine liebe Frau, die ihm im Zaum hält. Ja? So funktioniert es. So funktioniert es hier. Ja? Nein, wir versuchen, der ist dran. Manchmal hat Michi ein Solo. Dann spielen die anderen ein bisschen leiser, damit er zur Geltung kommt. Und bekommt auch die Anerkennung dafür. Es ist in Ordnung. Und so heben wir anderen auf, dass jeder sein Teil tun kann. Ermöglichen wir das. Noch eine Untereinander-Aussage. Untereinander eines Sinnes sein. Das heißt nicht, dass wir alle die gleichen Gedanken haben. Das heißt nicht, dass wir immer alle dieselbe Meinung sein müssen. Aber wir sind eines Sinnes im Herzen. Hier der Vers Römer 15, Vers 5. Der Gott des Ausharrens und des Tröstes aber gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß. Dass wir eins sind in Jesus. Kein Zwiespalt, vielleicht andere Meinungen. Aber ich kann deine Meinung annehmen und akzeptieren. Ich bin andere Meinung in einer Situation. Ich danke, dass du meine Meinung akzeptierst. Das ist möglich. In der Ehe ist das sogar möglich. Dein Ehepartner hat eine Meinung. Nein, ich bin anderer Meinung. Okay. Wie ist deine Meinung? Du kannst es haben. Aber weißt du, was meine Meinung ist? Nein, ist mir egal. Weil ich habe Angst, dass wenn ich deine Meinung verstehe, muss ich es auch akzeptieren und sein. Duh. Lerne die Fähigkeit zu entwickeln, verschiedene Meinungen zu verstehen ohne die Meinung sein zu müssen. Das ist eine Offenbarung. Und viele könnten von hier nach Hause gehen und das würde dein Leben verändern, wenn das der einzige Ding ist, was du mit nach Hause nimmst. Aber wir sollen nicht Zwiespalt haben. Wir sollen für die Einheit kämpfen. Epheser 4, die ersten drei Verse. Kämpfe für die Einheit. Der weiß, was er gesagt hat. Der denkt ein bisschen komisch. Und wir entfernen uns von der Person. Kämpfe für die Einheit. Ich will mich hinsetzen mit ihm, ihr, und verstehen, woher diese Meinung kommt. Der ist ein wertvoller Mensch in dieser Gemeinde. Jetzt trete ich auf Zehen. Wir müssen weitermachen. Und Johannes 17, Vers 11, Jesus betete am Ende seines Lebens, kurz bevor er ans Kreuz genagelt wird. Und sagt, Vater, ich habe den Auftrag, was du mir gegeben hast, erfüllt. Habe alles getan, was du mir beauftragt hast. Jetzt bete ich für meine Jünger, den ich zurücklassen werde. Und ich bete, dass sie eins sein werden, so wie du und ich eins sind. Stopf das in deine Pfeife und rauch eine Weile drauf. Put that in your pipe and smoke it. Nein, rauche lieber nicht, es stinkt. Kau da drauf. Wie ist Gott, wie ist Jesus eins mit seinem Vater? Sind sie eins? Und wie? Die sind eins, eins, eins. Wie sind wir miteinander? Geh durch die Reihe. Ich spreche nur von unserer Gemeinde momentan. Geh durch die Reihe. Der Person ist jetzt lieber auf dieser Seite hier. Muss ich ihm nicht begegnen, oder wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann kann ich hier aus dieser Tür oder umgekehrt aus dieser Tür. Du musst nicht der dickste Freund sein mit diesen Menschen. Aber wo Zwiespalt ist, da hinderst du das Wirken Gottes in diese Gemeinde. Wir müssen weiter. Einander annehmen. Römer 15, Vers 7. Nimmt einander an. Oh, so schön, wenn Menschen mich annehmen und mich so akzeptieren, wie ich bin. Ist das nicht entspannend? Ich weiß. Ich kann zu meinem Ehepartner, kann zu Gloria gehen und sie haut mich manchmal, aber sie nimmt mich an, so wie ich bin. Nein, sie haut mich nicht. Sie sagt mich oft, ich liebe dich. Bin dankbar, dass ich mit dir verheiratet bin. Ich sollte es noch mehr sagen, aber sie sagt es öfters. Haben wir jemanden, mit dem wir so eine Beziehung genießen? Nehmen wir die Menschen an, die vielleicht unsere Gesellschaft abgestoßen hat? Die sehen anders aus, benehmen sich anders, riechen anders. Kannst du die umarmen? Stinkt ein bisschen, aber ich will ihm Liebe zeigen. Was hat Gott für uns getan? Das letzte Lied, was wir gesungen haben. Diese Gnade. Wow, es haut mich um. Kritisieren wir einander? Ehepartner, Vorsicht. Wie redet ihr über anderen? Kritisiert ihr einander? Weißt du, was der gesagt hat? Weißt du, was der angezogen hat? Weißt du, wie er aussieht? Der Mensch spinnt. Das sind Kinder Gottes, den wir kritisieren. Dürfen wir nicht. Gestern nach dem Leadership Summit, Dream Team Summit, war so eine gesegnete Zeit. Ich wünschte, ihr würdet alle dabei sein. Aber so viel Gutes, was Melina, was Pastor Will gebracht haben, uns herausgefordert haben, hat mich selbst sehr gedient. Aber jemand kam auf uns zu, Will und ich, wir standen hier und sagte, ich bin dankbar, dass als ich in die Gemeinde kam, habt ihr mich so akzeptiert, wie ich bin und mich angenommen. Und diese Person ist mehrere Jahre bei uns und ist zu einem sehr wertvollen Juwel geworden. Die Person war dankbar dafür. Das macht Freude. Nehmen wir einander so an. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Seine Herausforderung, ich weiß das. Einander ermahnen, einander ermahnen. Oh, da bin ich gut. Ich kann dich ermahnen, wenn du willst. Ich kann dich runterputzen. Darum geht es nicht. Stand ein Mann hier an der Tür, kam zu unserer Gemeinde zum allerersten Mal. Gott hat mich zu euch geschickt, weil ich die Gabe habe, Menschen ihre Sünde zu zeigen, oh, sagte ich. Und das ist interessant. Aus welchen Bibelstelle hast du diesen Auftrag und Gabe bekommen? Ich finde diese Gabe nicht in den Listen von Gaben, die der Geist Gottes uns gibt. Ist nie wieder gekommen. Gott sei Dank. Der Geist Gottes zeigt mir, wo unsere Sünde, zeigt euch, wo eure Sünde ist. Wir wissen das. Wir brauchen keinen Mensch. Und er heilt uns und er hilft uns. Ermahnen heißt ermutigendes Korrektur. Römer 15, Vers 14. Deshalb könnt ihr euch auch gegenseitig ermahnen. Was diesen Vers zum Ausdruck bringt, ist: Liebst du jemanden genug, ihm zu helfen, dort, wo er Fehler macht, wo er sich selbst verletzt oder anderen verletzt, ohne ihn zu verurteilen, eine liebevolle Korrektur, damit nachher dankt er dir dafür und fühlt sich wohl und besser, als bevor du mit ihm angesprochen hast und er dankt dir? Put that in your pipe and smoke it. Das ist eine Herausforderung. Jemand zu sagen, du bist dumm, du bist blöd, das ist ein Fehler, warum machst du das, wenn du das nicht tust, Gott kriegt dich und so weiter, das ist Kritik. Aber jemand zu ermahnen im biblischen Sinn, das ist eine Herausforderung. In den Connect-Gruppen, immer wieder ein Connect-Gruppenleiter sagt, Pastor Al, inwieweit dürfen wir Menschen korrigieren, können wir oder sollen wir Menschen korrigieren? Meine Antwort ist immer zuerst, nach dem Maß, dass der Person deine Liebe spürt. Oh, ich liebe sie, aber spürt der Mensch diese Liebe? Das ist ein anderes Thema, aber so verdient man diesen Recht. Du kannst nicht zu jedem gehen. Grüßt einander in Liebe. Römer 16, das ist eine ganze Liste von Grüß diese Person, Grüß diese Menschen, die in diesem Haus zusammenkommen als Gemeinde, Grüß, Grüß, Grüß. Und Vers 16 heißt es, grüßt einander in Liebe. Wortwörtlich sagt es, grüßt einander mit einem heiligen Kuss. Vor einigen Jahren, wo Gloria und ich die Singles-Arbeit geleitet haben, ist es schnell gewachsen, weil die Jungs diesen Vers erfahren haben. Und sie dachte, hey, das ist schön, wir gehen zu Singles-Treffen und küssen alle Mädels dort, ja? Kennt ihr bei den Olympiaden vor ein paar Mal, viele Jahre her, Richard für die Mädels, das war das Spruchwort. Nein, reach out for the medals. Das haben sie praktiziert. Nein, wir haben das schnell korrigiert, dass dieses in den Singles-Gruppe, dass es nichts zu Problem wird. Aber es bedeutete etwas damals. Ein heiligen Kuss war, ich liebe dich, Bruder, und da ist nichts zwischen mir und dir. Wie ist es, wenn wir jemand den Hand geben jetzt? Hey, wie geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Man schmeißt es schnell zurück, bevor er von mir was verlangt. Mir geht's gut, ich habe nur ein Problem mit dir in diesem Bereich, aber bring's in Ordnung. Und dann gib jemand einen heiligen Handdruck. Entschuldigung. Ich stolper über meine eigenen Worte hier. Aber in Liebe einander begrüßen. Im Osten wird immer noch manchmal Männer küssen an der Backe, einen richtigen umarmen. Dient einander in Liebe. Galater 5, Vers 13. Dienen. Dient vielmehr einander in Liebe. Wo kann ich dir dienen? Die Frage zu stellen, wo kann ich dir dienen? Weißt du, wir wollen frei sein, wir wollen nicht gebunden sein an einem Dienst oder an Menschen, an anderen Menschen zu denken, wo kann ich dich dienen, dir dienen und dir dienen. Ist angenehm, wenn Menschen mir dienen. Aber anderen zu dienen, man frei sein. Freiheit gewinnst du, wenn du dich unter anderen Menschen stellst, um sie zu dienen. Ist ein Paradox, aber das ist die christliche Lehre, was man sonst in der Welt nicht findet. In der Welt findet man, du diene mich. Ich will mich den Leiter hochklettern, damit anderen mir dienen werden. Aber du findest erst die Freiheit, wenn du anderen dienst. Mein Herz war so erwärmt. Wer sitzt hier in der ersten Reihe? Einige. Ja, Elias, wir sind heute Morgen zum Gottesdienst zusammengefahren. Und er hat mir was erzählt. Elias spielt in einem Band. Luke ist drin, Yannick und wer noch? Leon. Wer ist in dem Band? Ja, da, Max. Max, ja, ich weiß, Elias hat mir auch erzählt. Du arbeitest mehr im technischen Bereich. Aber du hattest eine Idee für euren Band. Ihr seid nicht mehr in Crunch-Time, oder? Ihr sitzt hier. Und es kam von Elias Mund, ich habe es gehört, dass Max die Idee hat, wie können wir die Crunch-Timers dienen? Die brauchen uns. Okay. Die brauchen junge Männer, die in Crunch-Time gewesen sind vor kurzem, als Vorbilder, die in ihrem Leben sprechen können, vielleicht anders als ein Erwachsener kann. Und sie haben sich entschieden. Sie arbeiten dran. Und jetzt fordere ich euch heraus, jetzt muss es zustande kommen, dass sie für Crunch Time Lobpreis machen, rumhängen mit den Crunch Timers, sie zu dienen. Hey, nimm eine Scheibe ab von unserer Jugend. Danke, Elias und Max und die anderen. Und als ich hier saß in dem Lobpreis, kamen Gedanken, nein, Herr, nein, ja, nein, ja, bist du es? Satan, geh weg. Ja, ich will einige herausfordern heute. Ich will die Latte höher machen. Ich suche 10 Männer, für die nächste Generation Ordner in dieser Gemeinde. Wir haben einen tollen Ordnerdienst. Für mich persönlich ist es ein sehr wichtiger Dienst. Wer ist Ordner hier? Steh auf. Wer ist Ordner? Steh auf. Ordnerin, steh auf. Noch, und da sind sie. Einige sind versteckt, zählen Opfer oder was immer. Danke. Dankeschön. Es ist mit Arbeit verbunden. Früher, als wir in Brombach waren, in den Turnhallen waren, ich habe oft Sound gemacht, wir haben den Mischpult auf die Bühne gehabt und Kassettenspiel, ja, wir haben Kassetten mal gemacht, so lange her war das, ja, auf die Bühne gehabt und ich habe den Sound gemacht, Gloria hat es auch bedient mit mir. Wir waren die Ersten, die da waren. Unser Auto war vollgepackt mit der ganzen Anlage. Wir haben es ausgeladen. Dann zum Schluss haben wir es eingeladen. Anderen haben uns natürlich geholfen. Und zu Hause haben wir es dann wieder im Keller gebracht. Ich habe all unsere Jungs an den Mischpult das beigebracht, wie man Sound mischt und was man machen muss und wie man das macht. Ich war der Soundman. Ich war die Erste und der Letzte. Tolle Zeiten. Ich bereue es nicht. Aber ich bin nicht mehr der Erste und der Letzte. Wir haben anderen, die dienen. Ich sitze nicht am Soundboard. Heute hat Timo mir jetzt gezeigt, wo ich den Mikrofon nahm. Ich sage, hey, sind die Batterien frisch? Und ihr fummelt damit Knöpfe. Und ich denke, schau mal rein, prüf die Batterien. Und da an einem Gerät zeigt er mir, es hat noch 7 Stunden. Auf dem Gerät, nicht auf dem Ding. Er weiß viel mehr als ich. Und du bist relativ neu dabei. Ist nicht fair. Ich bin froh, so soll es sein. Ich bin nicht der Erste hier morgens. Ich bin nicht der Letzte hier. Ich bin frei, andere Dinge zu tun, womit Gott mich beauftragt hat. Pastor zu sein, an der Vision der Gemeinde mehr zu denken. So, deshalb bin ich dankbar. Wir brauchen die nächste Generation, die kommen wird. Und ich fordere 10 Männer. Nein, nicht die Frauen, Entschuldigung. Wir brauchen einige Männer jetzt, die bereit sind, die sich nicht scheuen vor Arbeit, die sich nicht scheuen, freundlich zu sein, einige Stunden mehr zu investieren wie alle anderen, da zu sein vorher, aber nur die, die sagen, ich will. Und ich verpflichte mich, das zu tun. Es ist eine sehr belohnende Arbeit und manchmal eine unscheinbare Arbeit, wo niemand dir Dankeschön sagt und sogar Kritik bei dir abgibt. Wenn du sagst, ich werde einer dieser 10 Männer sein, oder ich und mein Kumpel, der heute nicht hier sitzt, aber ich ermutige ihn, melde dich oder geh beim Infotisch oder geh bei einem Ordner, am besten mit der Karte, weil dann ist es schriftlich und es geht nicht verloren. Ich frage nicht hier mit Handzeichen, wer wird das sein. Du und dem Herrn müssen das entscheiden, wenn du verheiratet bist mit deiner Ehefrau. Das ist ein anderes Thema, warum ich nur die Männer jetzt aussuche. Aber ich brauche 10 Männer, die diesen Dienst jetzt auf die nächste Ebene bringen. Wir sind am Wachsen. Wir haben einen zweiten Campus. Und wir schauen in die Zukunft. Wer kommt mit? Der Leib Christi. Wir werden gebraucht. Eine trage des anderen Lasten. Jeder hat eine Herausforderung. Wer ist dort an deiner Seite? Galater 6, Vers 2 drückt es aus. Eine trage des anderen Lasten. Und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Einer trage mit dir deinen Last. Ich habe niemanden. Bau Beziehungen auf. Und dafür sind Connect-Gruppen da. Trage es von jemand anders. Ich sage immer, wenn Menschen mit sich selbst Probleme haben, gib dir selbst weg. Finde jemanden, der vielleicht einen neuen Christ ist, den du helfen kannst, den du ermutigen kannst, in einer Mentorbeziehung. Ich bin kein Mentor, bin nicht vollkommen. Ja, aber du bist ein paar Schritte weiter, als der ist. Hilf ihm, die Schritte nachzukommen, damit er dort ist, wo du bist. Und indem du das tust, bist du gewachsen. Einer trägt des anderen Last. Er trägt einander in Liebe. Er tragt einander in Liebe. Das ist das, was am Anfang der Gottesdienst gesagt hat. Ja, ich muss euch ertragen, ihr müsst mich ertragen. Ja? Das ist manchmal eine Herausforderung. Es gibt immer eine Person. In den Zellgruppen, in den Connect-Gruppen, ist immer einer, den anderen Menschen ertragen müssen. Und das ist nicht einfach. Es gibt es in jeder Gruppe. Kannst du dir schon vornehmen, merk dir das. Wenn du dich an irgendeine Connect-Gruppe anschließt, eine Zellgruppe, was immer das ist, es wird einer sein, den man ertragen muss. Geduldig zu sein, akzeptiert zu werden, liebevoll zu begegnen. Epheser 4, Vers 2, seid freundlich und demütig. Oh, das sind schwere Worte. Geduldig im Umgang miteinander, ertragt einander voller Liebe. Hier geht nirgendwo hin. Eine Geschichte, ich habe es mal erzählt, hat mich sehr gerührt. Eine Frau war in einer Gemeinde und manche haben gedacht, sie war psychisch gestört. Und sie würde während des Gottesdienstes unter den Stühle und Bänke kriechen, eine erwachsene Frau. Sie würde in jeder Zellgruppe stören, sie würde reden, wo sie nicht reden sollte. Und jede Zellgruppenleiter versuchte, sie abzukriegen, dass sie in eine andere Gruppe geht. Bis eine Zellgruppenleiterin sagte, sie braucht Liebe. Sie hat angefangen, richtig diese Frau zu lieben. Es war nicht einfach. Praktizierte diese Dinge, diese Person zu ertragen. Es hat Jahre gedauert. Diese Frau fing an, sich zu ändern. Sie kroch nicht mehr unter den Bänken. Und zum Schluss sie zur Schule gegangen und leitete eine eigene Firma, die sie gegründet hat, weil ein Mensch sie geliebt hat. Ertragt einander. Das ist das, was Gott in die Gemeinde schuf. Diese Möglichkeit, Menschen zu verändern durch dich und durch mich, wenn wir diese Einanders tun. Wir sehen den Splitter im Augen von anderen, aber sehen den Balken nicht in unseren eigenen Augen. Wie gehst du mit selbstsüchtigen, egoistischen Menschen um? Ertrag sie, lieb sie. Es ist eine Herausforderung, Leute. Ich fordere mich selbst heraus. Ordnet euch einander unter, gegenseitig. Das kommt in einem Abschnitt in Epheser 5, Vers 21. Ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Der nächste Vers kennen wir. Zum Beispiel Frauen euch euer Männer. Aber das ist kein Verb in diesem Vers. Es ist ein Beispiel. Der Verb kommt vom Vers 21. Ordnet euch gegenseitig einer unter. Und das kommt vom Vers 18. Das heißt, es werdet voll Geistes. Dann gibt es eine lange Liste von Dingen, die wir tun, wenn wir voll Gottes Geist sind, und endet mit: ordnet euch einander unter. Gegenseitige Unterordnung. Es hat nicht nur mit Ehe zu tun. Gegenseitig ordnen wir einander unter. Auch die in der Leiterschaft, ordnen wir uns anderen unter. Das ist eine Herausforderung. Heben wir anderen hoch? Erkennen wir Autorität an? Ja, du bist nicht besser als ich bin, nur weil du eine leitende Position hast. Wenn David und ich uns einig sind, er kommt zu mir und sagt, du bist mein Pastor, ich ordne mich dir unter. Das ist nicht Unterordnung, das ist Einheit. Wir stehen in Einheit. In dem Augenblick, wo David zu mir kommt und sagt, Pastor, das, was du gesagt hast, damit bin ich gar nicht einverstanden. Ich denke, du hast einen Fehler gemacht. Jetzt tritt Unterordnung ein. Entweder kämpft er dagegen und wir haben Zwiespalt, oder David sagt, ich bin anderer Meinung wie du, aber du bist mein Pastor und ich respektiere diesen Amt. Ich ordne mich dir unter und ich werde deine Autorität nicht hintergraben. Das ist Unterordnung. Das ist Ehre. Das ist Respekt. Ist nicht einfach. Wir meinen, unsere Meinung ist immer richtig, oder? Natürlich, sonst würdest du es nicht haben. Du wusstest, deine Meinung ist verkehrt, du würdest es ändern. Und so, wir haben immer die richtige Meinung. Ermutigt, letzter Punkt, und stärkt einander. Ich weiß, es ist ein bisschen später geworden, aber ihr braucht dies. Ich brauche es. Wir brauchen es. Ermutigt und stärkt einander. Mann, all das, was ich tun muss, all diese Einanders. Das sind Befehle, Befehle, Befehle. Ich will hier sitzen und mich genießen. Ich will nicht tun, 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 muss. Das ist der Weg zu Wachstum. Das ist der Weg zu die Freiheit, die du immer suchst. Das ist der Weg, wie du gedient werden kannst. 1. Thessaloniker 5, Vers 11. Deshalb sollt ihr einander Mut machen und einer den anderen stärken, wie ihr es auch schon tut. Ist das, was auf unserem Gedanken ist, wenn wir uns vorbereiten für die Gemeinde? Gott, hast du jemanden, den ich ermutigen kann? Oder ihr geht zu der Kneckgruppe unter der Woche. Wie willst du mich einsetzen? Manche sagen, ich brauche die Kneckgruppe nicht. Das sind für Problemmenschen. Ja, es gibt Problemmenschen in Kneckgruppen, die dringend Hilfe brauchen. Und du hast genau das, was sie brauchen. Aber du weigerst dich. Du gibst nicht, was du hast. Wenn du der Leber bist, das braucht ein Mensch. Die Galle, okay. Aber der Leber, das braucht der Körper nicht. Und der Leber hat etwas, ich weiß nicht, wie das heißt, Bile auf Englisch, aber es schmeckt bitter, scheinbar. Und du sagst, ich gebe das nicht. Körper kann es ohne mich auskommen. Gott sagt, gib, was du hast, ich brauche es. Ja, da muss ich geben. Ja, da musst du geben. Aber da wirst du belohnt, da wird dein Leben bedeutungsvoll. Ermutigen wir und stärken wir einander. Das Wort für Ermutigung hier ist parakaleo, dasselbe Wort, was für den Heiligen Geist benutzt wird. Einer, der an der Seite kommt. Das ist der Heilige Geist. Einer, der an deine Seite kommt und dich stärkt und tröstet und hilft. Das ist, was Gott sagt, wir sollen hier zueinander tun. Hey, da ist jemand, der Hilfe braucht. Oh nein, nicht wieder, da musste ich meine Zeit investieren in ihn. Und oh, der ist ein komplizierter Mensch. Gott, ich habe ihn nicht gesehen. Mach meine Augen zu, ich bin verblendet. Gib zu, so sind wir, ich auch. Aber da kommt etwas in dir und sagt, geh hin. Habe ich was gehört? Ja, geh hin. Hilf ihm. Mein Lieblingslehrer, der Seminary, als er Teenager war, kam von einer geschiedenen Familie, eine unangenehme Situation. Sein Vater war liebevoll, aber sehr streng, wurde bei seiner Großmutter großerzogen worden, hatte Liebe nicht erkannt, hat Gott nicht gekannt. Aber ich wurde als Teenager durch Bekanntschaften zu einer Jugendgruppe eingeladen, hat Jesus aufgenommen. Da war er bei dieser Jugendgruppe am Anfang, sie spielten ein Spiel und etwas geschah und es hat ihn ein bisschen aufgeregt und er fing an, einen Satz mit 100 Fluchworten rauszulassen. Und auf einmal merkte er, was er gerade getan hat. Ein Christ tut das nicht. Ich schaffe es nicht. Wahrscheinlich bin ich nicht aus dem Stoff gemacht, was notwendig ist, um Christ zu sein. Er lief raus aus dem Saal, ging auf die Straße, ging einen Weg, ein Stückchen die Straße entlang, saß sich auf dem Bürgersteig, Bordstein hin, Kopf in seine Hände, ich gebe auf. Ich schaffe es nicht. Die Jugendleiter hat es gemerkt, er ging raus, hat ihn gefunden, saß sich neben ihm, hat den Arm um ihn getan, sagt Howard, wir machen alle Fehler. Hat ihn ermutigt. Redete mit ihm eine Weile und diese Ermutigung war ein Wendepunkt in seinem Leben. Das hat ihm das gegeben, was er brauchte. Der ist zu der beliebteste Lehrer dieser Schule geworden. Er lehrte 60 Jahre, starb mit 80 und hat mit 79 aufgehört zu lehren. Er war einer der mächtigsten Mann Gottes in dieser Schule. Was wäre geschehen, wenn der Jugendleiter nicht herausgegangen ist, wäre. Vielleicht hätte Gott einen anderen Weg gefunden, aber er hat den Weg gefunden. Und die Belohnung kriegt der Jugendleiter. Die Bibel ist reich. Es ist so viel hier, wir müssen aufhören. Deshalb haben wir Connect-Gruppen. All diese Einanders können durch Connect-Gruppen realisiert. Jetzt sagst du, jetzt bleibe ich weg von den Connect-Gruppen. Ich will das nicht. Du willst es haben. Aber will ich es geben? Das ist das, was notwendig ist. Und das ist unsere Herausforderung, jeder von uns.